Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge Psychologie to go, auf die ich wirklich überhaupt gar keinen Bock habe. Und es freut mich wirklich gar nicht, dass ich über das, was jetzt passiert ist, wirklich nochmal sprechen muss. Aber ich muss das deshalb trotzdem tun, weil gerade die psychotherapeutische Versorgung in Deutschland, die ohnehin nicht brillant war, nun innerhalb weniger Tage komplett zerlegt worden ist. Ich möchte mich auch gar nicht aufschwingen und hier mich zur Galionsfigur der psychotherapeutischen Protestbewegung stilisieren, aber ich möchte trotzdem meine Reichweite nutzen, um zumindest annähernd verständlich zu erklären, was hier passiert ist. Bitte gib mir ein paar Minuten Zeit und ich versuche das wirklich so runterzubrechen, dass man nicht sofort Gehirnfrost bekommt von diesen ganzen Begriffen wie morbiditätsbedingte Gesamtvergütung und so weiter. Also ich mache es wirklich allgemein verständlich und bitte bleibt dran. Heute habe ich nämlich auch noch die schöne und gleichzeitig leider seltene Gelegenheit, mit meiner Freundin Efi zu sprechen. Wir beide haben zusammen studiert. Danach haben wir unsere psychotherapeutische Weiterbildung zusammen gemacht. Dann haben wir zusammen im Krankenhaus gearbeitet und dann haben wir eine Zeit lang zusammen in einer Praxis gearbeitet. Sie ist also genau wie ich und auch schon genauso lange wie ich Psychotherapeutin, aber im Unterschied zu mir hat sie weiterhin ihren Kassensitz. Ich habe meinen Kassensitz vor 2 Jahren zurückgegeben, aber sie steckt noch mittendrin in diesem ganzen Drama und deshalb möchte ich auch ihre Sicht auf die Dinge heute nochmal hören. Aber lass mich jetzt erstmal kurz erklären, was überhaupt genau passiert ist, jetzt gerade ganz aktuell am 10. Juli und zwar ohne, dass du ein einziges Fremdwort verinnerlichen musst. Also, stell dir vor, dir gehört ein kleines Restaurant. Du bietest da jeden Tag verschiedene Gerichte an und sagen wir mal, jedes Gericht kostet 15 Euro. Jetzt ist es aber so, dass du ein ganz besonderes Restaurant bist, nämlich für Menschen mit speziellen Gewohnheiten. Zum Beispiel sind einige laktoseintolerant und andere vertragen überhaupt kein Gluten und wieder andere haben andere Lebensmittelunverträglichkeiten. Also du bist extrem darauf spezialisiert, ganz, ganz besonderes Essen zu kochen und deshalb hast du auch eine ganz besonders lange Ausbildung gemacht. Also deine Spezialkochausbildung hat sehr lang gedauert und die war sehr teuer. Also mehrere 10.000 Euro hast du bezahlt, um überhaupt in dieser Art und Weise kochen zu können. Und deine Gäste bezahlen bei dir auch nicht selbst, sondern die Kosten für diesen sehr speziellen Mittagstisch übernimmt eine Behörde. Und jetzt war es die ganze Zeit zuletzt so, dass dieser sehr spezielle Mittagstisch überall im Land eben 15 Euro pro Teller kostet. In Flensburg genauso wie in Passau und in Mecklenburg-Vorpommern genauso wie in Hessen. Also überall. Übrigens das Lokal, in dem du hier deine Wirtschaft sozusagen betreibst und für die Leute kochst, das hast du nicht geschenkt bekommen, sondern dafür musstest du einen weiteren Kredit aufnehmen, je nach Lage, ob du in einer Großstadt bist und so weiter, hat auch die Berechtigung, dieses Lokal zu betreiben, weitere Zehntausende, also mehrere Zehntausende Euro gekostet, die du jetzt seit Jahren abbezahlst. Und darüber hinaus, klar, zahlst du ja Miete und vielleicht hast du eine Küchenhilfe und du hast natürlich Strom, den du zahlen musst und Zutaten und all das läuft eben gerade so weiter. Und bisher konntest du das immer so ganz gut kalkulieren, weil du wusstest ja, wie viele Gäste werde ich haben. Jeder von denen zahlt 15 Euro beziehungsweise bekommt von der Behörde 15 Euro pro Tellergericht bezahlt. Damit konntest du rechnen. So, jetzt gibt es aber, ich habe ja schon gesagt, du bist ein spezielles Lokal. Für dein Lokal 3 Regeln, die es so in keinem anderen vergleichbaren Betrieb gibt, nur bei dir. Bei dir ist das so, dass jeder Gast 1 Stunde an seinem Tisch sitzt. So lang dauert das Essen. Jeder hat Zeit mit Genuss, aber auch mit der Zeit, die es eben braucht, zu essen. Und du bittest niemanden früher raus. Jeder hat seine Stunde Zeit zum Essen. Das zweite ist, dass du nur Gerichte servieren darfst, beziehungsweise überhaupt nur den Personen Gerichte servieren darfst, die vorher durch die Behörde genehmigt wurden. Das heißt, du musst für jeden neuen Gast, der bei dir auch einen Mittagstisch essen möchte, einen Antrag schreiben und der muss bewilligt werden. Und du musst also diesen Antrag stellen und dann erstmal abwarten, ob das überhaupt klar geht, ob die Behörde sagt, ja, okay, machen wir, ja, nein. Und dann darf dieser Gast zu dir kommen. Und die dritte Regel ist, dass nur du und nur du allein selber kochen darfst. Du darfst das nicht delegieren, das darf nicht jemand anders stellvertretend für dich übernehmen. Du hast da keine Aushilfe oder keinen Angestellten, nur du persönlich. Also du darfst jemand im Backup haben, der vielleicht dein Lokal reinigt oder du darfst jemanden ans Telefon setzen, der die Reservierungen entgegennimmt. Aber wirklich das Kochen musst du persönlich machen. Und diese drei Regeln zusammen bedeuten aber natürlich, dass du in deinem Leben niemals schneller werden kannst, weil wenn jeder Gast eine Stunde bleibt, nur du alleine kochen darfst und eine Behörde genehmigen muss, ob überhaupt ein Gast kommen darf, dann liegt es ja gar nicht in deiner Hand, irgendwie schneller zu werden oder einfach mehr Gäste zu bedienen, weil geht nicht, ne? Jeder hat seine Stunde, so ist das. So, und ich hatte jetzt gesagt, du bekommst pro Tellergericht 15 Euro. Das habe ich jetzt einfach mal so in den Raum gestellt. Aber wir können uns natürlich auch fragen, wo kommt denn hier diese bundesweit gleiche Zahl von 15 Euro pro Tellergericht her? Das kommt daher, dass das bis ins Jahr 1999 ganz anders war. Damals war das nämlich wirklich richtig krass. Also damals wurde von dieser Behörde jedes Vierteljahr, also jedes Quartal, ein großer Betrag festgelegt. Und von diesem großen Betrag wurden alle Wirte in deiner Stadt bezahlt. Also alle. Du bist jetzt spezialisiert auf diese speziellen Gäste und du hast ja diese drei Regeln, die dafür sorgen, dass du auch nicht schneller werden kannst oder delegieren kannst oder einfach mehr Gäste aufnimmst oder so. Das kannst du alles nicht, im Gegensatz zu anderen Wirten. Aber das heißt, einmal im Vierteljahr wurde diese große Summe ausgerufen und am Ende des Vierteljahres hat man dann geschaut, wie viele Teller insgesamt von allen Wirten ausgegeben wurden und dann danach wurde das Geld überhaupt erst verteilt. Das bedeutet, dass wenn alle zusammen mehr Tellergerichte ausgegeben haben, war jeder einzelne Teller am Ende weniger wert. Und damit sind andere Wirte ganz gut zurechtgekommen teilweise, weil die eben zum Beispiel schneller gekocht haben oder Gäste schneller durchschleusen konnten oder Getränke dazu verkauft haben oder einfach jemanden einstellen konnten, an den sie das Kochen auch delegieren konnten, sodass sie im Grunde doppelt so viele, dreifach so viele, fünffach so viele Leute sehen konnten als du. Und das war bis 1999 so, du konntest gar nichts machen wegen dieser drei Regeln. Und dein Gehalt, dein Einkommen ist dadurch so stark gesunken, dass du irgendwann mit deinem Lokal kurz vor dem Ruin standest. Und dann bis 1999, da sind nämlich dann Leute aus deiner Berufsgruppe, die auch so Spezialküche sind wie du, vor Gericht gegangen. Und das Gericht hat das damals eingesehen, dass das so nicht geht und dass es sowas wie eine Untergrenze geben muss. Also das Gericht hat 1999 festgestellt, ja klar, also wer von morgens bis abends durchkocht und dann noch auf so einem hochspezialisierten Gebiet und wirklich am Anschlag arbeitet, der muss schon so viel übrig behalten, dass er davon leben kann. Und zwar haben sie gesagt, das muss schon vergleichbar sein wie die anderen im untersten Segment deines Berufs. Also damals haben die Richter das sogar richtig durchgerechnet in so eine Art Modellbetrieb. Und dann haben sie gesagt, ja komm, okay, da muss es so eine Untergrenze geben. Und wir legen jetzt mal fest, dass so ein Teller 15 Euro schon kosten muss. Das ist die Untergrenze, die man als Koch damit umsetzen muss. Allerdings war das so, dass dieses Gerichtsurteil von 1999 nur galt, wenn du auch wirklich geklagt hast. Und das muss man sich mal vorstellen. Da musste also jeder Koch damals in jeder Stadt, in jedem Bundesland, jeder musste für sich selber klagen. in jedem Quartal neu. In jedem Vierteljahr musste neu geklagt werden. Ja, ein Jahr aus musste gesagt werden. So, ja, ihr wisst Bescheid, ne? Es gibt dieses Urteil, es gibt diese Untergrenze. Ich komme mit dem, was am Ende von diesem Verteilungstopf übrig bleibt, überhaupt nicht hin. Und dieses ewige Prozessieren sollte halt irgendwann beendet werden. Und dann wurde nämlich vom Gesetzgeber gesagt, ja, okay, pass auf, wir schreiben das in ein Regelbuch, da steht dann drin, schwarz auf weiß, ein Satz und der sagt, ja, der Teller muss angemessen bezahlt werden und zwar für alle und ihr müsst jetzt alle auch nicht mehr klagen jedes Vierteljahr, sondern das ist jetzt so. So, und jetzt kommen wir zum Juli 2026. Ich habe ja bereits 2 Folgen gemacht zu der Veränderung in der psychotherapeutischen Landschaft. Der erste Move war, dass es plötzlich, und zwar wirklich gefühlt über Nacht hieß, ach so, ja, hier, Psychotherapeuten, ihr bekommt nicht mehr 15 Euro pro Tellergericht. Ihr bekommt jetzt einfach so, weil wir sagen, 4,5% weniger pro Teller. Und alle Psychotherapeuten haben sich an den Kopf gefasst und haben gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Bitte was? Wir sind ja, wie gesagt, mit dieser Untergrenze sowieso schon im niedrigsten Segment aller Einkommensgruppen unter allen Fachärzten. Wieso nehmt ihr uns jetzt ausgerechnet 4,5% vom Tellergericht weg? Hä? Wieso denn? Und dann haben wir natürlich dagegen geklagt. Und jetzt kommt's. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass jetzt gerade eben im Juli, genauer genommen, letzten Sonntag, alle Abgeordneten im Bundestag ein Paket zugeschickt bekommen haben. Das waren 278 Seiten mit Änderungen in einem Gesetz und darüber sollten sie jetzt 4 Tage später abstimmen. 278 Seiten, die man sich in 4 Tagen durcharbeiten soll und irgendwo da drin steckt auch ein ganz kleiner unauffälliger Änderungsantrag, da komme ich gleich nochmal zu. Am Donnerstag hat dann ein Gericht geurteilt, denn wie gesagt, die Psychotherapeuten hatten gegen die Kürzung um 4,5% geklagt und haben gesagt, ihr könnt uns nicht einfach von unserem Tellergericht, das wir pro ausgegebener Speise bekommen, 4,5% wegnehmen. Und am Donnerstag gab es tatsächlich ein Urteil. Und zwar wurde diese Kürzung, die im Frühjahr beschlossen worden war, gestoppt. Das Gericht hat gesagt, nee, so geht das nicht. Denn hier im Gesetzestext steht ja drin, dass der Teller angemessen bezahlt werden muss. Wir haben das doch schon durchgehabt, das Thema. Wir haben 1999 diese Untergrenze für Psychotherapeutinnen und Therapeuten festgehalten. Und wenn ihr den Psychotherapeutinnen / den Köchinnen und Köchen hier einfach Geld wegnehmen müsst, dann müsst ihr den Nachweis erbringen, dass das, was sie dann verdienen, weiterhin angemessen ist. Und das habt ihr nicht nachgewiesen und deshalb wurde das gestoppt. Das war am Donnerstag. Und am Freitag wurde dieser Satz gestrichen. Also nochmal, Donnerstag hat das Gericht geurteilt, aufgrund einer Regel, die seit 1999 endlich drin stand und am Freitag wurde einfach dieser Satz aus dem Gesetz gestrichen. Huch, aha, so viel zur zeitlichen Einordnung. Also ihr habt das schon verstanden, das Lokal ist logisch eine psychotherapeutische Praxis und der Kredit, mit dem man dieses Lokal kauft, ist der sogenannte Kassensitz. Es ist nämlich tatsächlich so, dass man sich das Recht, gesetzlich versicherte Patienten behandeln zu dürfen, sehr teuer kaufen muss. Das wissen die wenigsten Leute. Und das Tellergericht ist eine Therapiestunde und die Behörde, die das bezahlt, ist die gesetzliche Krankenversicherung. Die 3 Küchenregeln, die ich beschrieben habe, die gibt es übrigens natürlich genauso. Eine Therapiestunde dauert 50 Minuten, das ist vorgeschrieben. Jede Therapie muss von der Kasse vorher genehmigt werden und behandeln darf ausschließlich die Therapeutin oder der Therapeut selbst. Das kann nicht delegiert werden. Und so ist das so, dass wir uns noch so sehr anstrengen können oder sowas wie beeilen. Wir werden nie mehr Menschen sehen können, als wir eben sehen können. Das ist rechnerisch unmöglich. Und der große Topf, aus dem aber alle Wirtinnen und Wirten bezahlt werden, das ist die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung. Und ich glaube, an diesem Wort ist auch jegliche Berichterstattung über das Thema wahrscheinlich verreckt. Kein Mensch hat Bock, über so ein Thema auch nur zu berichten, weil es kompliziert ist zu erklären. Und das Bundessozialgericht war eben das Gericht, das 1999 gesagt hat, so nee, also für Psychotherapeuten aufgrund dieser Regeln, unter denen sie arbeiten. Und da wurde eben diese Angemessenheit festgelegt, nach der wir bezahlt werden müssen. Ja, und am Donnerstag, den 9. Juli 2026, hat das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg die Honorarkürzung gestoppt. Und am Freitag, den 10. Juli, hat der Bundestag einfach genau diesen Passus, nämlich die Angemessenheitsprüfung, gestrichen. Das Gericht hat also das ganze Vorgehen anhand einer Regel gestoppt und die Politik hat 24 Stunden später die Regel gekickt. Und das ist übrigens nicht alles. Wenn ich hier schon mich auslasse über die wahnsinnige politische Situation, dann möchte ich auch diejenigen nicht vergessen, die noch in der Ausbildung zur Psychotherapeutin und zum Psychotherapeuten stecken. Das sind fertige Psychologinnen und Psychologen, die aber eben therapeutisch tätig sein möchten. Und das ist die Spezialkoch-Ausbildung. Die ist sehr langwierig, die ist sehr teuer gewesen. Die war unter wirklich unmenschlichen Bedingungen ohnehin schon abzuleisten. Sie sollte verbessert werden, was ein guter Move war. Stattdessen ist aber diese ganze sogenannte Ausbildungsreform ein absoluter Rohrkrepierer, weil sie nicht zu Ende gedacht ist, weil sie politisch irgendwie angestupst und dann nicht zu Ende durchgeführt wurde und die Finanzierung vollkommen unklar ist, sodass ganz viele angehende Psychotherapeutinnen ihre Ausbildung nicht richtig fertig kriegen, beziehungsweise gar nicht erst einen Platz finden, um überhaupt Psychotherapeut oder Therapeutin zu werden. Das heißt, da rollt ein Versorgungsengpass auf uns zu. Das ist komplett absehbar. Und dann gibt es noch etliche andere Schmankerl, zum Beispiel die Kurzzeittherapie, die eine effektive, schnelle Hilfe für Menschen darstellt. Die war bis dato ein wenig bezuschusst. Das wird jetzt wieder einkassiert. Und dann kam man gleich auch noch auf die gloriose Idee, denjenigen, die sozusagen einen halben Kassensitz haben, was absolut nicht zu verwechseln ist mit einer Halbtagsstelle, sondern das bedeutet, dass man einen halben Versorgungsauftrag hat, denen will man jetzt noch sagen, dass sie nur noch 18 Patientinnen oder Patienten pro Woche sehen dürfen. Statt wie vorher bis zu 30. Ja, inwieweit das jetzt in irgendeiner Weise der Versorgung auf die Sprünge helfen soll, könnt ihr vielleicht genauso wenig verstehen wie ich. Aber jemand, der das so richtig aus der Praxis hautnah und am eigenen Leibe jetzt mitbekommt, ist wie gesagt meine Freundin Efi. Und die Efi wollte erst gar nicht so gerne mit mir sprechen, weil sie gesagt hat, Franka, ich denke die ganze Zeit, ich habe einen Knick in der Logik. Ich verstehe hier was nicht. Ich bin zu dumm, weil das kann ja nicht wahr sein, dass Politiker so dumm sind und sowas entscheiden. Da muss ich doch was Entscheidendes verpasst haben. Und ich glaube, ich spreche im Namen vieler Menschen, doch, liebe Efi, es ist genauso dumm, wie sich das anhört. Und ich weiß, dass du das auch zum Beispiel für dich persönlich ja mal durchgerechnet hast, was das für dich finanziell bedeutet, aber auch, was das vor allen Dingen für die Versorgung deiner Patientinnen und Patienten bedeutet. Und ich stelle sie natürlich nochmal ganz anständig vor. Ihr Name ist Efi Küpper-Görkes und sie arbeitet in einer Praxengemeinschaft im schönen Bocholt. Und bevor ich das vergesse, die Metapher mit dem Restaurant und dem Essen habe ich von Dr. Julia Fischer, der kannst du mal auf Instagram folgen. Danke, Julia, für die Inspiration. So.
So, und jetzt habe ich meine liebe Freundin Efi am Telefon. Hallo, Efi.
Hallo, Schönheit. Den wollte ich mir nicht nehmen lassen, Franka.
Ja, das gebe ich natürlich gerne zurück. Und Schönheit ist natürlich wie immer gemeint innen und außen. Efi, wie sieht denn im Moment so dein Tag in der Praxis aus?
Also im Moment sind meine Arbeitstage eigentlich gar nicht normal, weil wir ja jeden Tag neue Infos, neue schlechte Infos irgendwie bekommen aus den Berufsverbänden, von der Politik und so weiter. Und natürlich bekommen ja auch die Patienten diese Infos mit. Und wir müssen auch oft ganz viel erklären und oft halt auch beruhigen. Bei meinen Klienten, die im Moment bei mir in Behandlung sind, sind ganz viele Ängste, Fragen, bin ich krank genug, darf ich noch bleiben, hört meine Behandlung auf, im Sekretariat muss viel erklärt werden. So eine unruhige Zeit habe ich eigentlich noch nie erlebt in der Praxis, ja.
Jetzt ist es ja so, also du sagst, du musst viel erklären, aber mal so ganz unter uns Pfarrerstöchtern, hast du denn überhaupt genau verstanden, was da eigentlich passiert und was der Hintergrund des Ganzen sein soll?
Also ich kann es nicht verstehen, weil ich es wirklich nicht verstehe, warum man zu diesen Entscheidungen gekommen ist. Egal von welcher Perspektive ich das versuche zu verstehen, ich verstehe es nicht.
Die Idee ist natürlich, im Gesundheitsbereich muss gespart werden. Und ich glaube, das ist ja auch ganz klar. Allerdings,
absolut, ja.
Wenn wir uns jetzt die geplanten Einsparungen angucken, das sind 19 Milliarden Euro, die gespart werden sollen. Davon macht der psychotherapeutische Sektor im Promillebereich was aus. Ich glaube, wir sind da bei 0,5%. Da könnte man ja sagen, ist das wirklich jetzt das Ding, unseren Beruf im Grunde platt zu hauen und die psychotherapeutische Versorgung noch weiter zu gefährden, um wirklich was zu sparen?
Ja, man wird ja auch nicht damit sparen. Das ist ja der Punkt, warum ich das nicht verstehe. Weißt du, ich gucke mir an, wie viele AUs haben wir durch psychische Erkrankungen, wie viele Krankentage. Dann fällt ein wesentlicher Anteil auf Diagnosen aus dem Bereich der psychischen Erkrankungen zurück. Also sparen an der Stelle verstehe ich nicht. Dann guckt man sich an, 42% der neuen Erwerbsunfähigkeitsrenten gehen zurück auf psychische Erkrankungen. Also sparen an der Stelle sehe ich auch nicht. Wenn die Leute lange warten müssen, warten heißt ja nicht einfach, die kommen genau mit den Beschwerden, die sie jetzt im Moment haben, nachher in Behandlung. Nein, die kommen chronifiziert in Behandlung, müssen vielleicht zwischendurch in die Klinik und. Das heißt, auch da verstehe ich das Sparen nicht. Und wenn ich dann sage, okay, ich gucke das einfach mal, ich lasse das alles außen vor und versuche es mal nur gesundheitsökonomisch, volkswirtschaftlich oder so zu sehen, weil ich will ja auch wirklich, ich will verstehen, warum diese Entscheidung so getroffen wurde. Und weiß nicht, ob du das gelesen hast, da ist jetzt ganz neu eine Meta-Analyse von der Uni in der Schweiz aus Lausanne, die ja nochmal nachgewiesen haben, 1 Euro, den man einspart bei der Psychotherapie, also von Franken umgerechnet in Euro, erzeugt Folgekosten von bis zu 4 Euro. Also verstehe ich es auch da nicht. Ich verstehe es nicht. Du siehst mich völlig ratlos. Ich kriege kein Argument, warum man an der Stelle spart.
Ich würde das gerne noch mal ganz kurz erklären. Also du meinst, wenn man spart an der Psychotherapie, generiert das viermal höhere Folgekosten, weil die Leute womöglich chronifiziert hinterher stationär behandelt werden müssen, weil eine psychische Erkrankung, wenn sie nicht behandelt wird, einfach ganz anders chronifiziert und dann über einen vielleicht viel längeren Zeitraum eine viel intensivere Behandlung braucht.
Und die Leute sind im Krankengeld, weil sie nicht arbeitsfähig sind. Nach einer Phase des Krankengelds kommt Arbeitslosengeld 1 und schlimmstenfalls droht eine Frühverbrennung und man verliert natürlich auch die Arbeitskraft. Mhm. Na, also die Produktivität des Menschen, der dann eben nicht in Arbeit ist. Wenn man es auch ganz wirtschaftlich nüchtern runterbricht, verstehe ich es halt auch nicht. Ich verstehe es nicht.
Jetzt hast du dich ja sehr engagiert. Du hast auch das Gespräch mit der für deinen Landkreis zuständigen Abgeordneten gesucht. Ich kenne unseren Abgeordneten auch. Das sind ja erstmal nette Menschen, ne? Ich habe zwar gerade so ein bisschen gerantet und habe gesagt, sind die alle dumm? Aber natürlich wissen wir, eigentlich sind die nicht dumm. Verfügen die über andere Informationen oder was wurde denen nicht erklärt? Oder wie hast du das Gespräch erlebt mit deiner Abgeordneten?
Also ich spreche jetzt immer, wenn ich von meinen Abgeordneten spreche, spreche ich von dem Wahlkreis, wo meine Praxis ist, weil ich lebe ja in einem anderen Wahlkreis als die Praxis. Die Abgeordneten da, das waren 2, die sind angeschrieben worden per E-Mail und waren auch bei einem Kollegen in der Praxis. Also eine Abgeordnete, die SPD-Abgeordnete, die ist wirklich persönlich gekommen, hat sich das erklären lassen. So, und ich, die hat auch auf die E-Mail geantwortet mit einem Brief. Also diese Abgeordnete hat auf eine weitere E-Mail auch geantwortet. Also die sind ja schon informiert. Wo ich halt auch aussteige, ist der Gesundheitsausschuss vom Bundesrat hat ja auch empfohlen, in der Psychotherapie nicht zu sparen, die nicht zu budgetieren. Aber die Bundestagsabgeordneten, das ist jetzt mein Eindruck, hören ja auf ihre eigenen Experten nicht. Also die sind informiert. Das Argument, wir waren nicht informiert, zählt nicht.
Ja.
Gilt nicht. Die
Ja,
sind
okay.
informiert. Und dennoch ist so entschieden worden.
Wie sieht das aus mit deinem Vertrauen in Politik, in Demokratie aktuell so?
Also da müssen wir ja ein bisschen ausholen, Franka, weil als das im März war mit der Honorarkürzung, ne? Das war ein Schlag ins Gesicht, was Wertschätzung von psychotherapeutischer Arbeit angeht. Aber da muss man ja ehrlicherweise sagen, das waren ja nicht die Politiker, sondern das war ja der GKV-Spitzenverband. Das waren ja nicht die in Regierungsverantwortung. So, da habe ich noch gedacht, ist total frech, ist unverschämt, finde ich überhaupt nicht gut. Aber ich war so, naja, da wird gegen geklagt, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die klagt dagegen, da gibt es einen Rechtsweg, ne? Das ist ja in dem Sozialgesetzbuch verankert, dass wir da einen besonderen Schutz haben, weil wir eine besondere Fachgruppe sind. Deswegen habe ich da gedacht, okay, ist noch entspannt, das wird sich regeln, total ärgerlich wird sich regeln. Ja, dann kam das Beitragsstabilisierungsgesetz und da war ja dann die Budgetierung zum ersten Mal rund. Und dann kam die Anhörung im Gesundheitsausschuss vom Bundesrat. Da habe ich noch gedacht, ja, guck mal, Gott sei Dank, ne, die Leute, die da sitzen, die erklären ihren Abgeordneten, ihren Fraktionen, nee, das ist eine schlechte Idee, Psychotherapie zu budgetieren. Und dann kam dieses Gesetz, ne? Und Franka, ab da wird's für mich wirklich so, dass ich denke, passiert da, weil, also der Rechtsweg, auf den wir uns berufen, ist ja diese Angemessenheit. Prüfung. Und die Kassenärztliche Bundesvereinigung hatte beim Landessozialgericht geklagt gegen diese Honorarkürzung. Und dann ist da an einer Stelle eingefügt, dass der Rechtsweg, auf den sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung als unser Vertreter beruft, ein Wimpernschlag weg. Im Grundgesetz steht, wir sind ein Sozialstaat. Im Sozialgesetzbuch wird alles geregelt. Und das geht so leichtfertig. Weißt du, und da habe ich gedacht, ich spiele Karten, ich merke, ich verliere, ändere ich die Regeln. Wenn man sich darauf einlässt, was geht da noch? Also das fand ich, diese Leichtigkeit, mit der das geht, die hat mich total erschrocken. Und dann, also ich habe ja von der SPD-Abgeordneten auch wirklich eine sehr lange, fachlich ausführliche E-Mail bekommen und dann hat sie geschrieben, ja, wir haben das gestrichen und das mit einer großen Sorge verbunden, aber wir machen einen Entschließungsantrag. Und in dem Entschließungsantrag steht das und das drin, zum Beispiel auch, dass die Honorare nicht weiter abgesenkt werden sollen. Also, erstmal schon dieses Wort, kriege ich schon die Vollkrise. Ich verstehe es gar nicht. Was bitteschön ist ein Erschließungsantrag? Was ist das für ein Wording? Und das wird dann mit so einer Normalität rausgehauen, dass man denkt, ich kenn's gar nicht, bin ich dumm? Sondern ich mal gedacht, okay, ein Erschließungsantrag, irgendwas wurde, man hat sich offensichtlich zu etwas entschlossen. Das wird dann in einem Antrag formuliert und das soll halt sicherstellen, dass unsere Honorare nicht weiter abgesenkt werden. Da denke ich erstens, verdammte Scheiße, es steht im Sozialgesetzbuch, dann lasst es doch da drin. Und ein Entschließungsantrag ist nur eine Absichtserklärung. Das ist nur, wir haben die Absicht, dass wir uns darum kümmern. Aber es ist keine Rechtsbindung da. Ne? Und so, ich sag mal hier bei mir in der Familie und so, die Leute sagen ja auch, ja, was ist denn der Unterschied? Und dann habe ich das hier versucht, so zu erklären. Also ich sag meinem Sohn, ich habe die Absicht, ich gehe Freitag mit dir ins Freibad. Ne? Verspreche dir, wir gehen freitags ins Freibad. Freitagmorgen merke ich, scheiße, Heuschnupfen ist so stark. Nee, ich gehe doch nicht. Ne, also kann ich mich, die Bedingungen ändern sich und dann kann ich alleine entscheiden. Ich alleine habe die Macht zu entscheiden, ob die Konditionen noch so sind, dass ich an meiner Absicht festhalten kann. Für mich ist die Absicht nur eine Option.
Genau.
Und das soll mir jetzt verkauft werden, als wir kümmern uns ja drum.
Ne. Ja, und sorry, wie gut sich um Psychotherapeuten und den psychotherapeutischen Nachwuchs gekümmert wird, sehen wir ja auch in der Ausbildungsreform.
Ja.
Die wurde angeschoben und seither ist gar nichts passiert, außer Lippenbekenntnisse und Absichtsbekundungen. Von daher ist das natürlich ein schlechter Tausch, ein verbrieftes Recht auf einen Mindestumsatz zu tauschen gegen eine freundliche Absicht.
Ganz ehrlich, Evi, hast du auch den Eindruck, dass manchmal solche Begriffe gewählt werden, um es möglichst abschreckend und möglichst unverständlich zu machen? Weil unsere Erfahrung war ja auch, dass zum Beispiel die Presse gar keinen Bock mehr hat, darüber auch nur zu berichten. Das sind sperrige Begriffe, das ist kompliziert zu erklären. Und dann nennt sich dieser ganze Wahnsinn, der das Gesundheitssystem in meinen Augen in großen Teilen zerstört und ganze Segmente absterben lässt, das nennt sich jetzt Stabilisierungsgesetz. Das hat irgendwie so einen netten Begriff bekommen. Aber alles andere hat so schlimme kryptische Bezeichnungen, dass die Lokalreporter sagen, nee, da schreiben wir nicht drüber, das liest doch kein Mensch.
Nee, schafft man nicht. Genau, genau. Ja. Das schreckt ja nur ab und das ist ja auch, ne, ich habe am Wochenende meinen ersten Leserbrief des Lebens geschrieben, weil im überregionalen Teil unserer Zeitung hier einfach Falschinformationen waren. Da stand ja, die Psychotherapie trifft es besonders hart, also ist jetzt stark zusammengefasst, vor allem mit den Honorarkürzungen, aber das Landessozialgericht in Berlin hat das schon gestoppt. Das hat ja den Anschein, oh Gott sei Dank, die Psychotherapie ist raus und alle können aufatmen. Nein, und da habe ich wirklich gedacht, wenn ihr so schlecht informiert, dann lasst es lieber.
Ja, ja.
Na, und ich glaube, das sind wirklich die ganzen Begriffe, die sind so sperrig. Man weiß nicht, was damit gemeint ist. Ne?
Evi, du hast ja einen hälftigen Versorgungsauftrag.
Richtig.
Was stellst du dir vor, wie deine Praxis ab Januar 2027 laufen wird? Wie wird das aussehen?
Ja. Also ich kann ja erstmal sagen, Franke, ich habe ja jetzt schon finanzielle Einbußen. Ne?
Ja.
Also zum am 11. März wurde die Honorarkürzung beschlossen. Zum 1.4. wohlgemerkt diesen Jahres. Drei Wochen, ne? Drei Wochen.
So, stell dir das mal in jedem anderen Beruf vor. In jedem anderen Beruf. Dir würde einfach gesagt, übrigens, in drei Wochen, drei Wochen verdienst du 4,5% weniger. Einfach so.
So, zack, fertig. Mhm. Genau. Ja. Genau, die waren schon mal da und ich habe mich dann, habe ich halt meine Abrechnung angeguckt und habe gesagt, okay, du musst das halt irgendwie einsparen, wie sparst du es ein? Und das war der Punkt, der mir zum allerersten Mal in meiner beruflichen Praxis richtig, richtig schwer gefallen ist, weil es gibt ja bestimmte Gesprächsziffern, die nicht Kurzzeit- oder Langzeittherapie sind. Die sind vor allem eine gute Hilfe für schwerst psychisch Kranke, die man halt mit Gesprächsziffern noch begleiten kann. Also man kann sich vorstellen, die Behandlung ist abgesprochen, aber wir brauchen immer noch mal wieder so ein stabilisierendes, stützendes Gespräch. Die sind wirtschaftlich eine Katastrophe, aber konnte man machen, weil ich dann denke, naja, so am Ende des Quartals ist ja schon irgendwie. Und dann musste ich diesen Klienten sagen, geht nicht mehr, kann ich nicht mehr machen. Und das waren die, die am schwersten krank sind.
So, und das ist jetzt das, wo du sagst, das kann ich nicht mehr machen, es tut mir leid. Ich muss diese Stunde, diese eine Stunde, die ja auch so ein Stabilisierungsgespräch dauert, die muss ich teurer verkaufen, sozusagen.
Genau. Also ich habe zum allerersten Mal wirklich, war ich gezwungen, wirklich komplett wirtschaftlich zu denken. Das ist mir total schwer gefallen. Ich habe natürlich auch jedem angeboten, das als Selbstzahler zu machen. Aber das haben dann 3, 4 tatsächlich auch dann diese Leistung als Selbstzahler angenommen.
Ja, aber das ist ja auch das Gemeine. Ich meine, macht uns nichts vor. Schwere psychische Erkrankung geht ja häufig damit einher, dass man wirtschaftlich schlechter dasteht oder sozial bereits aufgrund der Erkrankung echt Einbußen hinnehmen musste. Und diesen Leuten zu sagen, kommen Sie als Selbstzahler, ist absurd.
Ja, ja, genau. Ist nicht schön, dass der Punkt, der mir wirklich richtig schwer gefallen ist. Und dann sind ja jetzt auch schon die Zuschläge für die Kurzzeittherapie sind ja schon weg jetzt. Ne? Also uns trifft das ja jetzt auch schon. Ne? Genau. Und wie sieht es nächstes Jahr aus? Ja, also wenn man davon ausgeht, dass die Budgetierung umgesetzt wird, dann ist es wahrscheinlich auch in ganz Deutschland gar nicht einheitlich. War dir das klar?
Nein, was?
Weil dann, dann ist es so, dass man dann die KVen dann Summe X zur Verfügung haben und dann müssen die eigentlich gucken, wie setzen die das dann um. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, könnte das ja vielleicht bedeuten, dass in einem Bundesland nachher die Sitzung mehr wert ist als in einem anderen. Also ich weiß es nicht, aber das müssen dann die KVen irgendwie organisieren.
Wir machen also quasi eine Rolle rückwärts, wie in die Zeiten von vor 1999. Ja.
Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man sagt, ein ganzer Versorgungsauftrag kann bis zu 36 Klienten pro Woche an 43 Wochen im Jahr versorgen und ein hälftiger Versorgungsauftrag 18. Aktuell versorge ich 25. Und damit bin ich, wie die 72% aller Praxen, wohl relativ durchschnittliche Praxis von diesen hälftigen Versorgungsaufträgen.
Ne? Also genau. Von dem Geld, das jetzt so zusammengestrichen wird, dann sind wir ganz klar, zumal du jetzt auch noch weniger Patienten und Patientinnen behandeln darfst, muss man doch ehrlicherweise sagen, musst du ab 2027 dir ernsthaft überlegen, ist das für dich noch tragbar, oder?
Genau. Also man kann natürlich ein paar Schrauben drehen. Eine ganz klare Schraube ist natürlich die Behandlung von Selbstzahlern und Privatpatienten. Bisher haben meine Kollegen und ich, und das spreche auch für meine Kollegen, mit denen wir halt zusammen in so einer Praxengemeinschaft sind, das so gemacht, es geht nach Wartezeit und eventuell nach Dringlichkeit. Mhm. In der Regel aber nach Wartezeit. Das heißt, bei uns haben die Privatpatienten aktuell keinen Behandlungsvorteil. Das wird sich in jedem Fall in 2027 deutlich ändern. Also ich sehe das kommen, ein Privatpatient ruft an und kann von mir aus an dem Tag oder am nächsten Tag kommen, ich mache das möglich. Mhm. Und das gilt ja auch für meine Kollegen so, weil wir arbeiten ungefähr im gleichen Umfang. Das heißt, wir haben ja in der Woche 21 mehr Behandlungsplätze frei. Nur wir drei. Das heißt, Privatpatient, Selbstzahler ruft an und wir fragen mal, wollen Sie kommen? Heute oder morgen erst?
Das ist natürlich schön für Friedrich oder Nina oder die ganzen privatversicherten Menschen, die jetzt gerade hier darüber entscheiden. Aber Efi, wir beide haben uns ja entschieden, einen Kassensitz haben zu wollen. Und dafür haben wir uns nicht nur entschieden, sondern dafür haben wir auch entschieden, viel genau. Geld zahlen müssen für das Privileg, mit ganz normal gesetzlich versicherten arbeitenden Richtig. Menschen arbeiten zu dürfen. Und das wird uns verunmöglicht. Es sind klar diejenigen, die Leidtragenden sind.
Absolut. Also die Versorgung für Privatversicherte und Selbstzahler wird sich verbessern. Und das finde ich auch total schlimm, ne? Ich bin freiwillig gesetzlich versichert, weil ich das Solidaritätsprinzip in der Gesundheitsversorgung, weil ich da komplett hinterstehe im Vergleich zum Verursacherprinzip. Und jetzt werde ich gezwungen, dass ich Teil der Zweiklassenmedizin werde, die ich nicht sein will.
Ja.
Aber ich bin dazu gezwungen aus wirtschaftlichen Gründen und ich mag meine Privatpatienten, die ich jetzt habe. Ich arbeite auch gerne mit Privatpatienten zusammen, aber ich möchte alle gleich behandeln können.
Ja.
Gegen meine Ideale musste ich mich verwalten.
Mhm.
Ja? Ja. Obwohl ich ja freiberuflich bin. Ja. Wird soweit in meine Freiberuflichkeit eingegriffen, ne?
Du sagst jetzt gerade, für dich wird es vielleicht darauf hinauslaufen, müssen viel mehr Privatpatienten und Patientinnen zu behandeln, zu Lasten der gesetzlich versicherten Menschen, die deine Hilfe in Anspruch nehmen wollen würden. Ist das für dich auch denkbar, so wie ich das gemacht habe, dass du sagst, so okay, unter den Bedingungen nicht mehr, ciao, ich gehe raus aus diesem System?
Ja, also ich habe ja den Sitz teuer gekauft und es war ja auch in meiner Finanzierung so, dass man ja, viele Therapeuten machen das so, die kaufen den Sitz und verkaufen den so kurz vor der Rente. Man kann dann mit dieser Summe nochmal eine Einlage machen in seine Rente. Ist ja auch eventuell komplett über Bord geschmissen, ja, so meine Altersvorsorge, weil dieser Sitz ja auch so einen Gegenwert hat. Was ich mir vorstellen könnte, weil ich arbeite total gerne psychotherapeutisch. Ich mag das wirklich total.
Mhm.
Ich muss aber wahrscheinlich gucken, dass ich meine anderen Qualifikationen, die ich habe, weiter ausbaue. Und auch andere Tätigkeitsfelder erschließe. Und wenn diese Tätigkeitsfelder dann es mir ermöglichen, das alles aufzufangen, habe ich ja da auch Verpflichtungen. Das heißt, vielleicht muss ich dann in der Praxis zurückfahren, um dann das andere, was irgendwie sicher ist, weiterführen zu können. Aber das kann ich noch gar nicht absehen, in welche Richtung das geht.
Ja. Und
Jetzt mal ganz ehrlich, vor dem Hintergrund dieser ganz neuen Entwicklungen und auch, dass das absehbar nicht besser werden wird. Also ich meine, es gibt jetzt schon Klauseln, dass bestehende Therapien zu Ende geführt werden dürfen, aber nicht abgebrochen werden müssen. Mit anderen Worten, die wissen genau, was sie tun. Die wissen ganz genau, dass die therapeutische Versorgung schlecht werden wird, dass wir nicht mehr alle behandelt bekommen können und so weiter. Würdest du unter diesen Umständen nochmal Psychotherapeutin werden?
Also ich liebe diesen Beruf und ich habe
ich auch, ja.
Mit allen Anforderungen an das Studium, ne, ich meine, das ist ja auch kein Studium, das man nebenbei macht, auch mit allen Anforderungen auch an die Weiterbildung. Das ist eine Frage, die kann ich im Moment gar nicht beantworten. Ich glaube, die müsstest du mir in 2 Jahren nochmal stellen. Aber was du gerade gesagt hast, es wird ja immer gesagt, wir wollen die Psychotherapie, also von den politischen Entscheidungsträgern, wir wollen die Psychotherapie stärken, das soll da nicht zu Einbußen kommen. Und dann denke ich, Entschuldigung jetzt schon für meine Wortwahl, verdammte Scheiße, wenn es doch zu keinen Einbußen kommt, warum müsst ihr denn dann in diesem Entschließungsantrag formulieren, dass bestehende Therapien zu Ende geführt werden können? Das ist doch der Beweis, dass ihr dass ihr abbauen wollt. Und das ist der Punkt, wo ich denke, ey, jetzt auch noch als dumm verkauft werden.
Unverschämt.
Also, ja, oder ich habe irgendwo einen kompletten Denkfehler, der sich mir nicht erschließt. Ich lasse mich bitte, bitte gerne eine Besserin belehren. Aber ich find ihn nicht. Und dann fragt man sich ja auch, in Gottes Namen, warum? Also dann seid doch mindestens ehrlich. Dann sagt doch, komm, in anderen Ländern gibt es das so in der Art und Weise auch nicht. Wir wollen das abbauen. Dann sagt es doch einfach und sagt dann aber auch, wir erzeugen damit Folgekosten in andere Sozialsysteme. Mindestens 3- bis 4-fach. Aber dann sagt es doch ehrlich.
Ja.
Und ich glaube, dass das insgesamt, dass wir nicht mehr über Honorare sprechen und über psychotherapeutische Leistungen im Leistungsangebot der gesetzlichen Krankenkassen, sondern ich glaube, wir sprechen über was ganz anderes. Und zwar, wir sprechen darüber, wollen wir psychisch Kranke nur noch als einen Kostenfaktor sehen. Weißt du, Krankenkassen, selbst wenn man das tun würde, was ich total unmenschlich finde, dann verdammte Scheiße, helft, weil dann habt ihr weniger Kosten. Selbst das verstehe ich nicht.
Ja, ja.
Ich verstehe es nicht. Selbst wenn ihr psychisch Erkrankte vor allem als einen Kostenfaktor sieht, was so unmenschlich ist. Wenn ihr die Behandlung denen enthaltet, erzeugt ihr mehr Kosten.
Ja, aber
und dann frage ich mich wieder, warum? Warum? Und dann kann es doch nur sein, dass Entscheidungsträger die psychische Erkrankung an sich in ihrer Berechtigung in Frage stellen. Ich weiß nicht, Franka, was meinst du?
Ja, aber Efi, das passt doch genau in den Kontext. Es geht ja gar nicht nur um psychische Erkrankungen. Wir sind ja auch nicht die Einzigen. Es geht ja um Krankheit allgemein. Das Menschenbild, das mich anspringt, insbesondere von unserem Kanzler, ist, dass kranke Menschen faule Säue und Blaumacher sind. Dass die sich rechtfertigen müssen, dass die kontrolliert werden müssen. Und da steckt ein Menschenbild dahinter, das ich absolut unwürdig finde, absolut ekelhaft für einen Vertreter für genau diese Menschen. Also ich kann es nicht nachvollziehen, aber es wundert mich in diesem Kontext auch nicht, weil dass diese Ideen ja jetzt schon häufiger mal so gesät wurden, das scheint ja durch. Und das ist ganz schön entsetzlich. Wir hängen da mittendrin und ja, natürlich, wir sind als Psychotherapeuten und Therapeutinnen nicht die einzigen, die jetzt hier betroffen sind beruflich. Vor allen Dingen betroffen sind natürlich alle hilfesuchenden und hilfbedürftigen Menschen im Gesundheitssektor. Einfach alle.
Ich glaube, dass was man mit den Hausärzten macht, geht ja auch mal gar nicht.
Ja, eben.
Das ist auch, also, und von bekannten Hausärzten höre ich auch schon oft, boah, wenn ihr als Psychotherapeuten wegfallt, was soll ich denn machen? Ich werde den Patienten in meiner Sprechstunde überhaupt nicht gerecht.
Ja.
Und ich frage mich, warum ausgerechnet psychische Erkrankungen, ne? Also warum wird genau da gedreht? Und ich glaube, dass das so ein Problem ist, so jeder ist mal schlecht drauf, jeder ist mal traurig, jeder kennt das irgendwie so von sich selber. und macht sich selbst zum eigenen Bezugsrahmen und sagt, ja, wenn das bei mir so war, aber ich habe mich ja nur angestrengt, ich bin dann spazieren gegangen, in Urlaub gegangen, dann ging es ja auch wieder weg. Und meinte dann, dass dieses eigene Erleben das gleiche ist wie eine Angststörung, wie eine Depression oder so. Am liebsten würde ich da sagen, boah, ich sitze hier auf dem Stuhl, du sitzt da auf dem Stuhl. Ne? Also wir wissen, wie sich Sitzen anfühlt. Würdest du zu einem Querschnittsgelähmten sagen, ich weiß, wie das ist, im Rollstuhl zu sitzen?
Weil ich kenne Sitzen. Uhu. Weißt du, das einzig Gute, wenn ich diesem ganzen Desaster irgendwas abgewinnen müsste, ist, dass ich zum ersten Mal das Gefühl habe, dass unsere Berufsgruppe der Psychotherapeutinnen, und das sage ich jetzt bewusst so, weil wir sind zu um 80% Frauen, dass wir endlich mal ein bisschen lauter werden und ein bisschen wütend werden. Wir haben ja Verständnis für den letzten Scheiß. Das ist eine Berufskrankheit, ja. Aber jetzt ist auch mal Schluss. Und alles, was wir anderen Menschen immer empfehlen, so, ne? Du musst auch mal deine Grenzen wahren, du musst auch mal auf deine Bedürfnisse achten, du musst auch mal Nein sagen. Jetzt haben wir das auch verstanden, dass das so nicht geht und dass man nicht immer davon ausgehen kann, dass Menschen, die am politischen Drücker sitzen, es irgendwie gut mit uns meinen oder das irgendwie schon regeln werden. Nein, werden die nicht.
Werden die nicht, genau. Was mir an dem Tag so ein bisschen Hoffnung gemacht hat, sind aber auch Oppositionsreden, die da voller Emotionalität und kämpferisch gehalten wurden. Also nicht alle sind so, ne? Und also das hat mich noch so hoch gehalten, dass nicht alle Menschen so auf Patienten runterschauen, muss man ja sagen. Und auch nicht auf uns als Berufsgruppe runterschauen. Und vor allem junge Politikerinnen haben da oft einen ganz anderen Blick drauf. Und das gibt mir total Hoffnung, dass in der neuen Generation sich da auch nochmal, also in der jüngeren Generation, dass da ein anderer Blick ist, ein viel wertschätzenderer Blick, ein viel offener Blick. Und das hat mich, also die Reden in der Opposition, die haben mich dann nicht ganz düster gestimmt, weil es sind auch nicht alle so, weil auch sehr engagiert für unsere Berufssparte gesprochen und gekämpft wurde. Und es war ja wirklich eine selten emotionale Entscheidung da, ne? Aber es hat in meinen Augen, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber mit Solidarität, Gerechtigkeit und Freiheit nicht mehr viel zu tun.
Und ehrlich gesagt noch nicht mal mehr mit Demokratie in meinen Augen. Denn so knapp vor einer Entscheidung, so gewichtige Sachen einfach nur durchzujubeln, sorry, aber
Das,
das
genau.
stinkt.
Das ist auch der Punkt, wo bei mir was kaputt gegangen ist, muss ich sagen. Von meinem Glauben an politische Prozesse. Also da ist wirklich was zerbrochen. Hätte ich vor Monaten nicht gedacht, hätte ich wirklich nicht gedacht. Und weißt du eigentlich, dass das ab sofort ist, Franka?
Was ist ab sofort?
Die Angemessenheitsprüfung, die entfällt ab sofort.
Wahnsinn.
Nicht ab 1.1.27, sondern sofort.
Sofort.
Wie schnell so Entscheidungen getroffen werden können, ne? Wie
Wow.
schnell man was ändern kann, wenn man will.
Wow, ich bin überrascht, ja. Ja, es ist einfach traurig. Efi, zum Abschluss, hast du irgendeine Idee? Gibt es irgendetwas Konstruktives, das Hörerinnen und Hörer, vielleicht aber auch Kolleginnen und Kollegen tun können in deinen Augen?
Also, die Psychotherapeuten, die haben sich ja richtig gut organisiert und haben ja ihre Bundestagsabgeordneten angeschrieben, ne? Und ich glaube, man kann jetzt auch mal Presse, Radio und. Und ich würde ehrlicherweise den Patienten, dem man sagen muss, tut mir leid, ich habe keinen Behandlungsplatz, schreiben Sie doch dem Abgeordneten Ihres Wahlkreises und beschweren sich. Gucken Sie nach bei Abgeordnetenwatch, wie der gestimmt hat, dann schreiben Sie dem.
Tja, Sascha, ich glaube, du bekommst Post.
Unbequem werden, nachfragen. Ja, dann ist es trotzdem scheiße, aber man ist nicht ganz so hilflos in der Scheiße.
Schön gesagt. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Efi. Danke dir.
Okay, bis dann. Tschüss.
Tschüss.